Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU hat sich nicht auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland einigen können. Das gab die Außenbeauftragte Kallas nach einem Treffen der Außenminister bekannt. Geplant waren vor allem Maßnahmen gegen die russischen Ölexporte. Sie wurden aber von Ungarn und der Slowakei blockiert, die noch Öl von Russland kaufen. Damit liegt auch ein Milliardenkredit für die Ukraine auf Eis.
Ende Januar. Die französische Marine setzt den Tanker Grinch fest. Er wird verdächtigt, zur russischen Schattenflotte zu gehören und illegal die Sanktionen gegen russisches Öl zu umgehen. Eigentlich wollten die EU-Außenminister mit einem 20. Sanktionspaket noch härter gegen diese illegalen Schiffe vorgehen. Doch das wird nun blockiert von der Slowakei und Ungarn. Ich bedauere es sehr, dass wir heute keine Einigung erzielen konnten. Kurz vor dem traurigen Jahrestag des russischen Angriffskriegs hätten wir ein starkes Signal an die Ukraine senden wollen. Die Begründung für das Veto: die Ukraine müsse erst wieder billiges Öl durch die Druzhba-Pipeline nach Ungarn und die Slowakei leiten lassen. Kiew sagt, die Ölleitung sei bei einem russischen Angriff Ende Januar beschädigt worden. Ungarn bestreitet das. Wir wollen, dass die Ukraine sofort wieder die Öllieferungen nach Ungarn freigibt. Es gibt kein technisches oder physisches Problem, warum sie das nicht könnten. Dem widerspricht die EU-Außenbeauftragte. Sie und die anderen Minister kritisieren, dass Dinge verknüpft würden, die nichts miteinander zu tun hätten.
Ich bin über die ungarische Position erstaunt. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn Ungarn seinen eigenen Kampf für die Freiheit, für die europäische Souveränität verrät.
Denn auch der eigentlich bereits vereinbarte Kredit über 90 Milliarden Euro ist heute zunächst gestoppt worden. Geld, das Kiew dringend benötigt. Schon wird vertraulich kritisiert, man hätte die wichtigen Sanktionen nicht an den Jahrestag des Kriegsbeginns knüpfen dürfen. Jetzt müssen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa mit leeren Händen nach Kiew reisen. Ein fatales Signal. Viele glauben, die Blockade der Ungarn sei innenpolitisch motiviert. Im April wird dort gewählt und Regierungschef Orbán liegt derzeit hinter seinem Konkurrenten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt um weitere Unterstützung aus Europa. In einem ARD-Interview dankte er Deutschland. Von hier kommt inzwischen der größte Anteil zur Hilfe, seit die USA unter Präsident Trump ihre Unterstützung reduziert haben.
Der ukrainische Präsident im ARD-Studio Kyiv. Es ist ein Statement, das Volodymyr Selenskyj für ein Exklusivinterview kurz vor dem 4. Jahrestag der russischen Vollinvasion sein hochgeschütztes Präsidialamt verlässt. Russland kämpft ausschließlich darum, uns zu vernichten, damit es keinen unabhängigen Staat gibt. Das haben wir nicht zugelassen. Sie besiegen uns nicht. Der Präsident spricht mit der ARD über die Erschöpfung der ukrainischen Gesellschaft und räumt Probleme bei der Rekrutierung ein. Während die Ukraine diese Fragen selbst lösen müsse, sei sie bei Waffenlieferungen auf die Unterstützung der EU dringend angewiesen. Er kritisiert die Haltung der ungarischen Regierung. Ich hoffe, dass Kollegen wie Orbán nicht zu Mittätern von Putin und Lukaschenka werden. Denn wenn er die 90 Milliarden blockiert, die für uns für Waffen vorgesehen sind, was übrigens nicht sein Geld ist, dann stellt er sich für uns auf eine Stufe mit Putin und Lukaschenka. Heute, vor genau 4 Jahren, kurz vor dem russischen Überfall, richtet sich Selenskyj in russischer Sprache an die Menschen in Russland. Hört uns zu. Das ukrainische Volk will Frieden, sagt er damals. Seine Botschaft heute? Ich habe keine Botschaft an die Russen, aber meine Botschaft an Putin ist einfach. Ich bin zu einem Treffen bereit. Wir müssen den Krieg beenden. Punkt. Dankbar zeigt sich Selenskyj über die Führungsrolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine. Sein Wunsch, dass Deutschland bei zukünftigen Sicherheitsgarantien Verantwortung übernimmt und sich auch militärisch an der Absicherung eines Friedens beteiligt.
4 Jahre Krieg gegen die Ukraine, dazu gibt es heute Abend auch einen Brennpunkt hier im Ersten, gleich im Anschluss an diese Sendung. Die jüngsten Zollentwicklungen in den USA verunsichern Politik und Wirtschaft. Der oberste Gerichtshof hatte Ende vergangener Woche zunächst einen Großteil der von Präsident Trump verhängten Zölle für unzulässig erklärt. Kurze Zeit später kündigte Trump neue weltweite Abgaben an. Das EU-Parlament hat jetzt die Umsetzung des Handelsabkommens mit den USA auf Eis gelegt. Christian Feld in Den Haag, warum dieser Schritt?
Ja, das EU-Parlament sagt, wir mussten die Pausentaste drücken, weil wir einfach keinerlei Ahnung haben, was die USA da machen. Und solange wir den Verdacht haben, dass die USA diesen Deal von Turnberry, das Handelsabkommen mit der EU, nicht einhalten, können wir nicht vorangehen. Und auf einen Punkt wird da immer besonders geschaut. Es ist in Turnberry vereinbart worden, dass die Zölle auf EU-Produkte nicht über 15% gehen sollen. Da sagt das Parlament, da haben wir momentan nicht die Sicherheit. Ja, und im Gegenzug bedeutet dieses Drücken der Pausentaste, dass auch weiterhin die Zölle auf die meisten US-Industrieprodukte nicht auf 0% runtergehen.
Ist denn absehbar, wie es jetzt weitergeht?
Ja, auch wenn heute auch aus Deutschland Wirtschaftsverbände sagen und Druck machen, das müsste schnell vorangehen. Das ist momentan nicht wirklich erkennbar, wie schnell das geht. Das Wort der Stunde ist quasi Klarheit. Die EU-Kommission fordert Klarheit von den USA, auch Mitgliedstaaten wie Deutschland und eben das EU-Parlament. Und aus dem Parlament gibt's auch die klare Forderung, es reicht nicht, eine weiche Interview-Aussage zu bekommen. Man will das schriftlich haben, dass der Deal von Turnberry eingehalten ist. Und so sind beide Optionen möglich. Dass das jetzt vielleicht nur eine kurze Phase der Irritation ist oder doch der Beginn von weiterer Eskalation.
Dankeschön, Christian Feld in Den Haag. Er ist der neue Hoffnungsträger in den Niederlanden. Rob Jetten ist heute als Ministerpräsident vereidigt worden. Die Regierungsbildung hatte sich mehr als 3 Monate hingezogen, denn Jettens Linksliberale hatten die Wahl zwar knapp gewonnen, sind für ihre Minderheitsregierung aber auf 2 Mitte-Rechts-Parteien angewiesen. Auf den 38-Jährigen warten große Herausforderungen bei der Reform der Gesundheits- und Sozialsysteme oder dem Kampf gegen die Wohnungsnot.
Hier kommt er, der jüngste Ministerpräsident, den die Niederlande je hatten. Rob Jetten, 38 Jahre, linksliberal, pro-europäisch. Vereidigung bei König Willem Alexander. In dessen Residenz leistet er am Vormittag den Amtseid.
Das verklar und beloof ich.
An das Lach, an die Arbeit, so ist der Koalitionsvertrag überschrieben. Auf die Regierung warten große, ungelöste Aufgaben. Beispiel fehlender Wohnraum. Hier in Amsterdam wird die Renovierung von Sozialwohnungen angekündigt, doch davon gibt es einfach nicht genug. Menschen suchen lange, manchmal Jahre nach einem bezahlbaren Zuhause. Das will die neue Regierung ändern. Die Wohnungsnot, da muss dringend etwas passieren. Einverstanden? Ja, ganz deiner Meinung. Ich glaube an das neue Kabinett und den frischen Wind. Ich halte das für ein großes Experiment und das in einem Weltgeschehen, bei dem man besser nicht experimentieren sollte. Ein Experiment, weil eine Minderheitsregierung an den Start geht, ohne eigene Mehrheit. Die Suche nach Kompromissen wird also zum Alltag. Politik mit einer ausgestreckten Hand verlangt uns allen etwas ab. Von der Koalition, dem Parlament und der Gesellschaft selbst. Was mich betrifft, das wird eine Regierung der Zusammenarbeit. Am Nachmittag übergibt Vorgänger Dix Roof die Geschäfte. Jetzt regiert in den Niederlanden Rob Jetten.
Bei einem Militäreinsatz in Mexiko ist gestern einer der meistgesuchten Drogenbosse getötet worden. Anschließend überzogen seine Anhänger aus Rache weite Teile des Landes mit Gewalt. Mehr als 70 Menschen kamen bei Kämpfen mit Sicherheitskräften ums Leben. Knapp 4 Monate vor der Fußball-WM wachsen die Sorgen, ob Mitausrichter Mexiko die Sicherheit des Turniers gewährleisten kann.
Abgefackelte Lkw blockieren Straßen im Bundesstaat Jalisco, Ort des Militäreinsatzes gegen El Mencho. Auch in Urlaubsorten rächen sich Kartellmitglieder für den Tod ihres Chefs, greifen Supermärkte und Tankstellen an. Laut Regierung wurden seit gestern 250 Straßenblockaden beseitigt. In mehreren Bundesstaaten bleiben Schulen zu. Wir haben große Angst und gehen nur raus, um das Nötigste zu kaufen. El Mencho, bürgerlich Nemesio Oseguera Cervantes, war einer der gefährlichsten Drogenbosse weltweit. Sein Kartell laut Experten zweitgrößter Fentanyl-Lieferant von Mexiko in die USA. Diese hatten ein Kopfgeld von 15 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt und den Einsatz des mexikanischen Militärs mit Geheimdienstinformationen unterstützt. Das Ziel, das gewalttätige Kartell schwächen. Flüge in mehrere Städte Mexikos bleiben heute teils gestrichen. Präsidentin Claudia Sheinbaum beklagt den Tod von 25 Nationalgardisten und ruft zur Ruhe auf. Doch nur 4 Monate vor der Fußball-WM wachsen Zweifel, ob Mexiko die 13 Spiele im Land schützen kann. Die Regierung will das Bild vermitteln, dass sie alles im Griff habe. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Es bleiben Zweifel, dass man die Besucher der WM ausreichend schützen kann. Mexiko will die WM mit tausenden Sicherheitskräften und Überwachungskameras sichern. Man schicke zudem 2500 zusätzliche Soldaten nach Jalisco und sei auf gewalttätige Aktionen des Kartells vorbereitet.
Wie lassen sich Kinder und Jugendliche begeistern, sodass sie gerne lernen? Nicht nur für die Schule, sondern fürs ganze Leben. Darum geht es beim Deutschen Lehrkräftepreis, der heute in Berlin verliehen worden ist. Insgesamt 10 Lehrerinnen und Lehrer wurden für ihr Engagement ausgezeichnet. Zudem gab es weitere Preise für besonders gute Schulleitungen und für innovative Unterrichtsprojekte.
Dann gucken wir jetzt mal, welches Obst muss denn für diese Bestellung rein?
Apfel, Banane, Weintrauben, Banane.
Anastasia ist heute mit einigen Mitschülerinnen und Mitschülern für das Schülercafé verantwortlich. Das Café ist organisiert wie eine kleine Firma. Einkaufen, bestellen, kassieren. In der Schillerschule in Oberhausen organisieren die Schüler alles selber.
Oh, guck mal, du bekommst wieder so viel zurück.
Am spannendsten ist, dass ich reinkomme, dass direkt einfach gute Laune ist und dass man direkt weiß, was man macht.
Mitbestimmen, Verantwortung übernehmen. Mit diesem Konzept sollen die Schülerinnen und Schüler, die intellektuell eingeschränkt sind, in ihrer geistigen Entwicklung gefördert werden. Statt Fächer gibt es hier sogenannte Geschäftsfelder, wie eine Papier- und Holzwerkstatt oder eine Wäsche-AG. Mit der Unterstützung von Fachkräften sollen Jugendlichen auf Alltagsleben und Beruf vorbereitet werden.
Und so kann man auch wachsen, indem man immer Aufgaben erfüllt, die vielleicht noch ein bisschen über dem liegen, was man sich selber zutrauen würde. Aber wir sehen am Erfolg dieses ganzen Konzepts, dass wir so weitermachen können und einfach unsere Arbeit Früchte trägt hier von allen Kollegen.
Die Schule bekommt den Lehrkräftepreis in der Kategorie Unterricht innovativ. Die Pädagoginnen und Pädagogen freuen sich darüber, hoffen aber vor allem, dass ihre Schülerschaft dadurch mehr gesehen und wertgeschätzt wird und so bessere Chancen am Arbeitsmarkt hat.
Selbst der weltberühmte Times Square in New York wie leergefegt. Ein Blizzard hat den Nordosten der USA weitgehend lahmgelegt. Mit mehr als 50 Zentimetern Neuschnee, extremer Kälte und Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. In mehreren Bundesstaaten wurden zeitweise Straßen gesperrt. Schulen und Geschäfte bleiben geschlossen. Ja, und insgesamt sind mehr als 40 Millionen Menschen betroffen.
New York versinkt unter einer weißen Decke. Bis zum Mittag galt ein Fahrverbot, damit die Räumfahrzeuge durchkommen. Seit gestern schneit es ununterbrochen. Rund 50 Zentimeter hoch liegt der Schnee. Der Wind pfeift mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Häuserschluchten. Das sind gefährliche Bedingungen. Die Mischung von Schnee und Wind kann zu gefährlichen Situationen auf unseren Straßen führen. Deshalb raten wir, wer nicht zum Rettungspersonal gehört und nicht unbedingt draußen sein muss, bleiben Sie drinnen. Für 40 Millionen Menschen an der amerikanischen Ostküste gilt eine Blizzard-Warnung. In hunderttausenden Haushalten ist der Strom bereits ausgefallen und es könnten mehr werden. Der nasse Schnee lastet schwer auf den meist oberirdischen Stromleitungen. Ich hab's satt. Ich will, dass es endlich vorbei ist, dass der Frühling kommt. Viele Kinder genießen es, schulfrei und Schlitten fahren. Und für die, die sich nach Frühling sehnen, gibt's Hoffnung. Schon in dieser Woche sollen die Temperaturen auf über 0 Grad klettern, zumindest tagsüber.
Tja, und das Wetter bei uns, das sieht freundlicher aus. Hier ist unsere Vorhersage für morgen Dienstag, den 24. Februar.
Ab der Nacht erreichen uns Regenwolken des Tiefs über dem Atlantik, dahinter aus Südwesten deutlich mildere Luft. Heute Nacht regnet es immer wieder, an den Alpen auch längere Zeit. Im Verlauf klingen die Regenfälle im Norden ab. Morgen ist es im Norden und Osten meist trocken, regional auch freundlich. In der Südwesthälfte dagegen oft wolkenverhangen, gebietsweise mit etwas Regen. Heute Nacht Abkühlung auf 11 Grad am Oberrhein bis 1 Grad im Norden Schleswig-Holsteins. Morgen Höchstwerte von 4 Grad auf Rügen bis 16 Grad im Breisgau. Am Mittwoch nach Auflösung von Nebel häufig Sonnenschein und sehr mild, nur im Norden wolkenverhangen, aber trocken. Donnerstag im Nordwesten vereinzelt Schauer, sonst noch wenig Änderung. Am Freitag wieder mehr Wolken und häufiger nass.
Um 22.30 Uhr geht es auch in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um 4 Jahre Krieg gegen die Ukraine. Darin ein Interview mit einem Moskauer Meinungsforscher mit der Frage, wie die Menschen in Russland dazu stehen.